zum 9. Mal einen guten Morgen. Schönes Ausflugswetter hätte ich nicht haben können. Und bin einfach dankbar, dass mich Gott in diesem Land abgesetzt hat. Ausgesucht habe ich es nicht selber, aber ich lebe sehr gerne hier. Schweizer Ländli ist noch klein, aber schöner hat es mich heute Morgen wieder dunkel, könnte es nicht sein. Aber jetzt zu der Hauptsache. Es ist vielleicht gefühlte 45 Jahre her oder auch schon ein bisschen länger, ich bin schlecht im Rechnen. Da haben wir während unserer Studienzeit auf Basel gewohnt. Und dort haben wir in Münster mal ein grossartiges Erlebnis gehabt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich dürfen Händels Messias live aufgeführt gehört dort. Jeder, der das schon mal gehört oder live erlebt hat, weiss, dass es kaum etwas Grösseres gibt. Das ist eine ganz verschiedene Facette in diesem grossartigen Werk. Da ist zum Beispiel das Lied «Er weidet seine Herde», wo so eine getragene Geborgenheit ausstrahlt. Und dann ist da auch fast das trotzige Stück, wo es heisst, denn uns ist ein Kind geboren und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Ja, nebst vielen fröhlichen Tönen und leichten Tönen haben aber auch die schweren und melancholischen nicht gefällt. Und je länger, dass ich auf das geniale Werk gelost habe und darüber gestaunt habe, hat es mir gedacht, alles zielt auf einen Höhepunkt zu. Es drängt sich gerade ein Höhepunkt auf und der ist dann auch gekommen. Ich singe sie jetzt nicht, aber alle haben es schon gehört. Halleluja, das grosse Halleluja vom Händel. Das hat alles überstrahlt, was wir vorher gehört haben. Warum bringe ich das in Verbindung mit dem Psalm 23? Beim Nachdenken über den wunderbaren Psalm, die Perlen unter den Psalmen, bin ich stark an das Münstererlebnis erinnert worden. Was ist der Psalm 23 für ein geniales Werk, das wir haben in der Bibel? Für mich ist es das Grösste, das wir überhaupt haben, nicht nur unter den Psalmen. Der David, er hat den lebendigen Gott erlebt und er hat ihn in diesem Psalm einzigartig beschrieben. Zuerst rühmt er ihn als der gute Hirte, der ihn nach Leib und Seele mit dem Notwendigen immer wieder versorgt. Er preist ihn auch als der zuverlässige Führer, der ihm immer wieder den rechten Weg gezeigt hat. Und vielleicht das Größte und Tiefste, er hat ihn auch als zuverlässigen und treuen Begleiter erlebt, wo es schwierig geworden ist, wo es brenzlig geworden ist im Leben von David. Und solche Zeiten hat er oft gehabt. Dann hat er ihn auch gepriest und er priest ihn in dem Psalm als der, wo ihm Anteil gibt am göttlichen Überfluss. Das letzte Mal haben wir ja gestaunet über Gnade und über Güte, die uns buchstäblich verfolgt. Und das ist ja der letzte Teil von dem Vers, der erste Teil vom Vers 6. Laute Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Eigentlich steht dort im Hebräischen das Wort verfolgen. Es ist das gleiche Verb wie das Verb, wo es heisst, wie der Pharao im fliehenden Volk Gottes nachgejagt ist. Also etwas sehr Aktives. Aber heute geht es mir nicht um den Teil, um den ersten Teil, sondern um den allerletzten Satz in diesem Psalm. Und das ist für mich ein unüberbietbarer Höhepunkt. Da sagt der David nach allem, was er schon ausgedrückt hat, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da haben wir es nochmal vor Augen. Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen, werden wir verfolgen ein Leben lang. Danke, dass ihr im Lobpreisteam hier eine Predigt gehalten habt durch die Wahl der Lieder, von dem ersten Teil. Aber heute geht es jetzt um den zweiten. Es ist auch nicht ganz windstill hier. Der grossartige Satz. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir sehen hier vor Augen ein Zitat vom Reformator Johannes Calvin. Das ist der erste Schwerpunkt, den ich möchte ein bisschen ausführen. Der David zeigt uns durch den Vers, dass er trotz allem, was er erlebt hat, einen klaren Blick gehabt hatte für die Ewigkeit. David, ein Mann mit einem klaren Blick für die Ewigkeit. Mir denkt, das ist eine sehr treffende Aussage, die Johannes Calvin da im Blick auf den Vers bemerkt. Dieser Schluss zeigt, dass David durchaus nicht bei den irdischen Vergnügen und Annehmlichkeiten stehen bleibt, sondern dass der Himmel sein Ziel ist, auf das er alles bezieht. Was für eine Aussagekraft. Der Himmel war für David das, was er alles, was er erlebt hat, auf dieser Erde darauf bezogen hat. Dieser Schluss zeigt, dass David durchaus nicht bei den irdischen Vergnügen und Annehmlichkeiten stehen bleibt, sondern dass der Himmel sein Ziel ist, auf den er alles bezieht. Und da bin ich jetzt bei uns, bin ich bei dir und bei mir mit der Frage, was ist eigentlich unser Ziel immer wieder auf unserer Reise durch das schöne oder manchmal auch schwere Leben? Und wie ist es im Umfeld, wo wir täglich drinnen leben? Was nehmen wir da wahr, was das Ziel ist, das uns bewegt, immer wieder bewegt von den Menschen, von unseren Zeitgenossen? Was ist es? Ist es nicht so, dass oft auch wir und unsere Menschen uns so gebärden und benehmen, wie wenn wir ewig auf dieser Erde bleiben würden? Wie wenn die Reise irgendwie immer weiter ging und nie zu Ende ging? Ich bin gerade wieder dran, die Bibel durchzulesen. Und das Alte Testament ist manchmal fast frustrierend. Oder sagen wir, es ist sehr ernüchternd. Es zeigt uns nämlich, wie der lebendige Gott ist. Und es zeigt uns aber auch, wie wir sind. Ein Zitat, wo mir immer wieder nachgeht, aus einer Krimiserie, Soko Wismar, vielleicht kennt es jemand, wo der Reuter, der Hauptkommissar, immer wieder gesagt hat, im Blick auf das Schlimme, wo da alles passiert, jeder Mensch ist ein Abgrund. Jeder Mensch, es schaudert einem, wenn man hinabsieht. Das ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich lasse das auch über meinem Leben gelten. Vergänglichkeit ist ja ein Riesenthema, nicht nur im Alten Testament, sondern in der ganzen Bibel. Und gerade in der Weisheitsliteratur wird ja die Vergänglichkeit immer wieder so krass auf den Punkt gebracht. Zum Beispiel da im Predigerbuch, Kapitel 1, Vers 14, heisst es, wo hat jemand etwas gegen mich? Der Spurgeon hat gesagt, nebst dem Wirken vom Heiligen Geist ist frische Luft etwas vom Wichtigsten. Prediger 1, Vers 14 hat das Salomo zum Ausdruck gebracht. Ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und erkannte, alles ist vergebliche Mühe. Gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Der Wind hat es geschafft, mir das Manuskript wegzublasen. Aber einfach, das versuche ich auch meinen Enkelkindern immer wieder zu sagen. Der Wind, den können wir weder sehen noch irgendwie berühren, aber man sieht seine Auswirkung. Ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und erkannte, alles ist vergebliche Mühe. Gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Das ist doch ziemlich radikal. Aber Gottes Wort, wo ewig bleibt, drückt da allem den Stempel von Werden, Sein und Vergehen auf. Kunstliebhaber wissen um das Tritikon vom Segantini, wo man St. Moritz bestaunen kann. Da hat genau die Thematik drei grossartige Bilder: Werden, Sein und Vergehen. Wenn die noch nie gewesen sind, es lohnt sich. Johannes Segantini, Giovanni Segantini. Und wenn wir uns ein bisschen näher herumschauen und ein bisschen tiefer schauen, auch in unserem Leben und in unserem Umfeld, müssen wir doch sagen, zumindest im Sein, zumindest in allem, was wir erleben, werden wir immer wieder hart mit dem Vergänglichen konfrontiert. Ich habe noch nicht vor langer Zeit einen Anruf bekommen von einer Frau, die ich das Ehepaar schon länger kenne, oberflächlich kenne, die mir sagt, du, mein Mann, der Oswald, hat eine ganz schlimme Krankheit verwünscht. Er war zwar schon über 80, das muss man sagen, aber er war etwas wie eine deutsche Eiche, ein starker Mann. Vor anderthalb Jahren hat er noch eine neue Skiausrüstung gekauft und hat über 12 von den höchsten Bergen bestiegen, immer wieder. Und plötzlich ist er von dieser Krankheit, ich weiss den Namen nicht mehr, irgendetwas mit A, drei Buchstaben, drei, ist er abgemäht worden. Wie ein Baum, den man gefällt hat. Sein Wunsch war es, dass ich die Trauerfeier leiten möchte. Und das habe ich dann auch da. Aber es hat mich einfach wieder bewegt, wie schnell kann es gehen. Da ist einer stark, vielleicht ein paar Tage vorher noch joggen. Ich heite das Berg auf und plötzlich die Diagnose. Und dann ist es innerhalb von ein paar Monaten rapid runtergegangen, bis zum Ende von dem irdischen Leben. Und jetzt sagt der David, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist ein grossartiges Wort und mit dem Wort weist uns der David über die Zeit und über die Vergänglichkeit raus und redet von etwas Größerem und Sichererem als von dieser Vergänglichkeit auf Erden. Das Wort bestätigt einmal neu, es gibt sie, die Ewigkeit. Und wir alle mögen so unterschiedlich sein, wie wir nur sind, aber wir alle gehen dieser Ewigkeit entgegen. Ich habe vorher gesagt, dass wir Menschen schon länger dran sind, immer mehr den Blick für die Ewigkeit zu verlieren. Und doch müssen wir auch sagen, dass in jedem Mensch, wenn auch oft stark verschüttet, eine Ahnung und ein Wunsch nach Ewigkeit steckt. Und das ist auch kein Zufall. Achten wir auf das Wort. Es ist übrigens auch aus dem Predigerbuch, wo für mich etwas wie ein Schlüsselwort ist, wo für jeden Mensch gilt, der auf dieser Erde lebt. In das Herz des Menschen hat der lebendige Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und es mag einen harten Atheist sein und sagen, mit Gott kann ich nichts davon. Aber der Wunsch, die Sehnsucht und die Suche nach Ewigkeit, die steckt in jedem Mensch, der hier innen ist, in jedem Mensch, dem wir noch begegnen werden. Und das ist nicht verwunderlich, es hat mit dem Wort zu tun. Gott selber hat den Wunsch, die Sehnsucht nach Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Und so gesehen verstehen wir doch, dass alle religiöse Eifer, wie das auch immer daherkommt, ob New Age, Suche nach Übersinnlichem, irgendetwas, Magie oder was auch immer, all das bestätigt, der Mensch hält es mit sich und der Vergänglichkeit einfach nicht aus. Er ist angelegt auf die Ewigkeit und sehnt sich und sucht und sucht. Und schauen wir doch auch das, wenn einer im Okkultismus verstrickt ist, brechen wir nicht gerade den Stab, sondern verstehen wir es auch so. Der Mensch hält es nicht aus, nur mit sich und der Vergänglichkeit. Er sehnt sich nach Ewigkeit. Ja, wir Menschen sind im Kreislauf von Werden, von Sein und von Vergehen unterworfen. Wir möchten die Gesetzmäßigkeit durchbrechen, aber was wir auch immer unternehmen, an wer und woher, dass wir uns auch immer wenden, es wird uns nie gelingen, diese Gesetzmäßigkeit zu durchbrechen. Die Ewigkeit finden wir nicht einfach sauber. Immer wieder, wenn man meint, jetzt haben wir es, dann werden wir zurückstoßen in die Vergänglichkeit. Und jetzt bezeugt der David so schlicht und doch so unüberbietbar: Der Herr ist mein Hirte. So fährt es an. Und ich werde bleiben im Haus von dem Herr für immer. Das ist wieder Rahmen. Der Herr ist mein Hirte und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. erlebe das immer an einer Notstelle von dieser Predigt. An dieser Stelle macht uns Gottes Wort eins unmissverständlich klar. Wer nicht mit fester Überzeugung und Vertrauen kann sagen, dass der Herr sein Hirte ist, der kann auch nie mit Gewissheit sagen und bekennen, und ich werde bleiben im Haus von dem Herr bis in die Ewigkeit, für immer. Warum? Weil es gibt nur eins, wenn wir nach Ewigkeit fragen und uns nach Ewigkeit sehnen, dann kommen wir nicht am guten Hirten, an Jesus Christus vorbei. Wir kommen nicht an ihm vorbei. Es gibt keinen anderen Weg. Der Sohn von Gott, der gekommen ist und von sich sagt, ich bin der gute Hirte und ich gebe meinen Schafen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Das ist das Evangelium. Etwas Grösseres könnt ihr euch nicht sagen und jeden anderen auch nicht. Der ewige Herr Jesus Christus ist hineingebrochen aus der Ewigkeit in diese Zeit hinein und hat den Kreislauf von Werden, von Sein und von Vergehen ein für alle Mal durchbrochen. Und er ist gekommen und hat das da, um uns zurückzugewinnen. Um uns zurückzugewinnen für das Vaterhaus, für die Ewigkeit. Ja, wenn wir das Evangelium lesen, müssen wir sagen, auch Jesus ist dem Kreislauf von Werden, von Sein und von Vergehen unterworfen gewesen. Denken wir an die Weihnachtsgeschichte, es gibt doch nichts Niedrigeres, als dass der Sohn von Gott als kleines Kind in einem Stall zur Welt gekommen ist. Oder denken wir an das Kreuz, wo er gelitten hat und schließlich gestorben ist und begraben worden ist. Aber Euangelion, Evangelium pur, Gott sei Dank, ist die Geschichte von dem guten Hirten an diesem Punkt nicht zu Ende gewesen, sondern Golgatha ist zu einem Ausrufezeichen geworden oder wegen meiner zu einem Doppelpunkt. Und das ist wunderbar. Die Auferstehung von Jesus am Ostermorgen ist der Durchbruch geworden von dem Kreislauf der Vergänglichkeit. Ostern ist der definitive Einbruch von der Ewigkeit zumitzt in alle Endlichkeit inne. Und was Grossartigen ist, alle, die ihr Leben an Jesus, der Auferstandene, hängen, die sich ihm zuwenden, ihm vertrauen, nicht nur einmal, sondern jeden Tag wieder neu, all denen gibt er schon jetzt Anteil an dieser Ewigkeit. Wir müssen nicht irgendwie auf bessere Zeiten, auf einen besseren Ausgang hoffen. Wir haben es schon. Wir dürfen schon dort sein. Ist euch aufgefallen, was für ein Verb, das der David in dem letzten Satz braucht? Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der David sagt da nicht, ja, es kommt dann schon noch gut raus, ich werde dann einisch, wenn ich dann da gestorben bin, werde ich dann im Haus vom Herrn ankommen. Nein, er sagt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und das Wörtchen bleiben, wo so ein wichtiges Wort ist im Johannesevangelium zum Beispiel, zeigt, dass die Ewigkeit eben nicht erst einmal irgendwie eine Realität wird, sondern dort anfängt und dort das Leben hineinkommt, wo ein Mensch sein Leben bewusst Jesus Christus anvertraut. Ewigkeit mitten in der Zeit. Ja, wer an Sohn von Gott glaubt, ist schon zumindest im Leben als Kind im Vaterhaus Gottes nicht nur willkommen, sondern daheim. Wie wunderbar. Ich liebe nebst dem Luther sehr den Spurgeon. Der hat immer wieder manchmal auch derb und knorrig auf den Punkt gebracht, um was es geht. Und im Blick auf die Wahrheit da in dem Vers hat er Folgendes ausgedrückt. Während ich hier bin, werde ich ein Kind im Hause meines Gottes sein. Die ganze Welt soll mir sein Haus sein, und wenn ich in das obere Stockwerk gehe, werde ich meine Gesellschaft nicht wechseln und noch nicht einmal das Haus. Ich werde einfach nur im Obergeschoss des Hauses meines Herrn wohnen. Ist das nicht wunderbar? Im Obergeschoss vom Haus vom Herrn. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Zum Schluss stellt sich vielleicht schon noch eine Frage: Was wird denn eigentlich sein auf der anderen Seite? Wenn wir einmal wechseln oder gewechselt werden von der Zeit in die Ewigkeit. Wie wird das sein? Die Bibel sagt so einiges, Offenbarung zum Beispiel, aber das ist so unfassbar irgendwie, was da beschrieben wird mit goldigen Strassen und weiss ich was. Was wird sein? Unter dem Titel habe ich eine ganz eindrückliche Begebenheit von einem Arzt gelesen. Ein Arzt, der einen Schwerstkranken, einen Todkranken besucht hat. Er war an dem Bett. Der Todkranke hat den Arzt bei der Hand ergriffen und hat gesagt: Sagen Sie mir, Doktor, was wird auf der anderen Seite sein? Was wird mir erwarten, wenn ich ankomme? Der Doktor hat ihn angeschaut und hat gesagt: Lassen Sie guten Mann, ich weiß nicht. Was? Sie wissen es nicht. Sie sind doch Doktor, studiert bis einen raus und wissen nicht, was auf der anderen Seite nach dem Tod auf mich wartet. Anstatt dass der Arzt eine Antwort gegeben hat, ist er zu der Tür und hat die aufgetan. Und dann ist ein Hund hineinzurennen und ist an dem Doktor raufgekumpelt und hat seinen Freudausdruck gegeben. Besser ging es gar nicht mehr. Da hat der Doktor zu dem Schwerkranken gesagt: Haben Sie gesehen, was da passiert ist? Das ist mein Hund. Der war auch dran und war noch nie in dieser Praxis inne. Aber sobald die Tür aufgegangen ist, ist er reinzustürmen und hat seine Begeisterung und Freude, dass er bei mir und mit mir zusammen sein darf, Ausdruck gegeben. Und dann hat er den Mann angeschaut und gesagt: Schauen Sie, es kommt nicht so sehr darauf an, zu wissen, was auf der anderen Seite wird sein. Viel entscheidender ist, wer auf der anderen Seite auf uns wartet und uns wird empfangen mit offenen Armen. Und darum hat er dann zu ihm gesagt: Ich rate Ihnen, nützen Sie die Zeit, die Sie noch haben, um mit dem Jesus Christus in Verbindung zu kommen und mit ihm in Beziehung zu kommen. Und dann werden sie mal erleben, wenn sich ihre Türen öffnen, dass sie dürfen übergehen und empfangen werden daheim. Den Ratschlag finde ich so gut. Den hat er auf keiner Universität gelernt. Nützen wir doch unsere kurze Lebenszeit, um den kennenzulernen, der auf der anderen Seite ist, damit auch wir einmal mit grosser Freude zu ihm dürfen übergehen, wenn sich die Türen öffnen. Darum zum Schluss wichtiger nochmal, als zu wissen, was uns auf der anderen Seite erwartet, ist doch Gewissheit, dass wir jetzt schon zu dem dürfen gehören und dem dürfen vertrauen, wo uns erwartet. Auf Jesus Christus, unser guter Hirte. Wenn es einmal so weit ist, dann wird das grosse Halleluja vom Händel bei weitem nicht mehr länger. Dann wird das andere Halleluja angestimmt, das ewig dauert und alles andere erfüllt und überstrahlt. Es gibt seit einigen Wochen ein Lied, das ich entdeckt habe. Ihr kennt es zum Teil auch schon, aber noch nie so, dass ihr es hätte singen oder wollen. Es heisst Ewigkeit. Und das Lied, das geht mir jeden Tag nach. Und wenn ich gut drauf bin, oder überhaupt gerade nicht, dann sage ich mir die Worte immer wieder, die eigentlich auch diese Botschaft hier so wunderbar zusammenfassen. Ich habe hier noch ein Bild. Obwohl das vielleicht so etwas wie ein Blick in die Ewigkeit. Das Bild Liebe, das hat meine Schwiegertochter gemalt für mich. Und sie hat mal ein Buch gegeben, der Psalm 23, kam das auch vor. Die Geborgenheit in den Armen vom Hirt. Jetzt aber das Lied, wir dürfen es nachher auch noch hören, über YouTube. Da heisst es im Refrain, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, was weiß ich? Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe.